Herzlich willkommen bei Kitty Bob Bauinfotainment. Mein Name ist Janine, ich bin Architektin und in meinem Baupodcast geht es um Architektur, Planung, Bauleitung und Baustellenrealitäten. Informativ, ehrlich und mit einer Prise Humor. Ein Must hier für alle Bauinteressierten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kitty Bob Bauinfotainment. Am Earth Overshoot Day, der dieses Jahr auf den 30.07. fällt, haben wir weltweit die Ressourcen verbraucht, die die Erde innerhalb eines Jahres regenerieren kann. Danach leben wir bildlich gesprochen auf Pump. Gleichzeitig reißen wir Gebäude ab und entsorgen Rohstoffe im Millionenwert, weil wir oft gar nicht genau wissen, was darin steckt. Klingt absurd, ist aber Alltag in der Bauwirtschaft. Wir sprechen ständig über Nachhaltigkeit, Recycling und Klimaschutz. Aber was wäre, wenn wir Gebäude grundsätzlich anders betrachten würden? Nicht als fertige Produkte, sondern als Rohstofflager, als Materialbanken für die Zukunft. Darüber spreche ich heute mit Isabel Armani. Sie arbeitet bei Madasta Deutschland und beschäftigt sich zusammen mit ihren KollegInnen täglich mit der Frage, wie Materialien in Gebäuden sichtbar und für zukünftige Generationen nutzbar gemacht werden können. Außerdem kennt ihr Isabel vielleicht als Gastgeberin ihres Podcasts Tiefgründig, in dem sie spannende Gespräche rund um Nachhaltigkeit und Zukunftsthemen im Bau- und Infrastruktursektor führt. Aber jetzt herzlich willkommen bei Kitty Bob, liebe Isabel.
Ja, hallo, liebe Janine. Vielen Dank, dass ich heute bei dir in deinem Podcast zu Gast sein darf. Mein Name ist Isabel. Du hast schon gesagt, ich bin bei Madasta. Ich sage immer gerne, wir bauen das digitale Materialkataster. Und wofür wir das brauchen, hast du schon angeteasert und da steigen wir bestimmt auch noch ein bisschen genauer ein. Genau, ich würde vielleicht noch kurz was zu mir sagen. Du hast ja schon gesagt, dass es in meinem Podcast um den Infrastrukturbau geht. Und das ist auch so ein bisschen mein Hintergrund. Ich sage immer, ich habe eine Bahnvergangenheit. Dort habe ich nämlich 6 Jahre im Infrastrukturbereich gearbeitet, auch in einem Bauunternehmen davor. Und dann bin ich sozusagen in den Softwarebereich gegangen, war da bei einem französischen Startup im Bereich Ökobilanzierung und Resilienzanalysen tätig und jetzt bei Madasta. Habe also keinen architektonischen Hintergrund, aber ich bin mir sicher, dass wir trotzdem ganz viele Anknüpfungspunkte finden.
Davon gehe ich aus. Prima. So, finde ich übrigens total cool, ne? Dann kann man sich das so gut merken mit dem Reim. Madasta, Materialkataster. Perfekt.
It's a match.
Ja, yeah. Genau. So, wenn du jetzt durch eine Stadt gehst, siehst du die Gebäude noch als Gebäude oder bist du jetzt durch deine Tätigkeit bei Madasta schon so weit, dass du die nur noch als Rohstofflager siehst?
Ja, also ich denke schon, dass das den Blick sehr verändert. Und es ist ja auch, sag ich mal, aus der architektonischen Brille heraus gesehen, eine super spannende und relevante Fragestellung. Baue ich eigentlich die Materialbanken von morgen, die das Urban Mining ermöglichen? Oder baue ich eher für den größten Abfallstrom Deutschlands? Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Blickwinkel, der sich verschiebt, je nachdem, wie man eben auf die Gebäude, aber auch auf unsere Brücken, auf unsere gebaute Umwelt in der Infrastruktur blickt. Und genau, ich denke, wir können uns das, du hast den Earth Overshoot Day schon erwähnt, auch einfach nicht mehr leisten, so weiterzumachen wie bisher, sondern wir müssen da einfach alle auch ein bisschen umdenken und uns heute schon überlegen, ob wir nicht heute schon so planen und bauen können, dass wir diese Ressourcen, dieses urbane Lager dann eben morgen auch erschließen können.
Ja. Interessant ist ja, wenn man jetzt mal überlegt, wenn ich ein gebrauchtes Auto kaufe, da weiß ich irgendwie viel mehr als über so ein Gebäude, ne? Wenn ich jetzt ein Gebäude kaufe, okay, einen Energieausweis gibt es dann. Wenn ich Glück habe, habe ich irgendwie noch mal eine Bauakte, wo Baubeschreibungen bei sind. Aber machen wir uns nichts vor, bei den heutigen Bauantragsformularen, das ist ja so gering, was ich da angebe. Also da kannst du ja gar nichts mit anfangen. Das ist ja dann, keine Ahnung, da steht da massives Mauerwerk, hell verputzt, fertig. Ne? So, das ist alles an der Romantik. Wenn wir jetzt mal auf unsere Bauwirtschaft gucken, also klar, wir gehen ja auf kreislaufgerechtes Bauen in diesem Podcast ein, beziehungsweise zirkulär. Was glaubst du, warum unsere Bauwirtschaft trotz dieser ganzen Nachhaltigkeitsdebatten immer noch überwiegend linear ist?
Ja, ich glaube, das ist einfach im Denken noch nicht so angekommen. Der Druck ist einfach noch nicht groß genug, da umzudenken oder umzuschwenken. Ne? So haben wir schon immer so gemacht, sagt man nicht so gerne, aber ist im Endeffekt das, was wir gerade praktizieren. Und das lineare System ist halt etabliert. Ne? Das, da lassen sich die Prozesse einfach durchsteuern. Das ist in einer gewissen Art und Weise dann auch effizient, ja? Reibungsarm, weil wir wissen halt genau, wie die Prozesse sich gut wiederholen lassen. Wenn ich Vorträge halte, dann starte ich oft und sage, was viele gar nicht wissen, ist, dass wir gar nicht wissen, was eigentlich in unseren Gebäuden steckt. Ja. Und da gucken mich manche echt erstmal verdutzt an, weil, also ich gehe manchmal auch mit einem Joghurtbecher zu Vorträgen und sage dann, hier, ja, das ist halt ein Gegenstand, das muss man sich wirklich mal kurz auch auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ein Gegenstand, den kennen wir alle. Und wir wissen, woraus der besteht. Der besteht aus einem Plastik, der besteht aus einem Aludeckel und der besteht aus dieser Papierbanderole. Und da ist sogar ein Hinweis drauf: Bitte nimm die Papierbanderole, pack sie in den Papiermüll. Bitte trenne das Alu vom Plastik und packe beides getrennt in den gelben Sack, damit die Sortieranlage das dann auch gut auseinanderdividieren kann. Das ist ein Artikel, der kostet 1 Euro, in Bioqualität vielleicht maximal 2. Und wir wissen ziemlich gut darüber Bescheid. Und unsere Gebäude, da investieren wir Tausende, Hunderttausende, manchmal Millionen von Euro in die Projekte, Milliarden im Infrastrukturbereich. Und wir erfassen, wir dokumentieren gar nicht, was da drin ist. Und vor allem nicht nur, was es ist, sondern auch, wo und wie es verbunden ist. Denn zu wissen, wo es ist, ist ja immer das eine. Aber wie steht es um die Demontierbarkeit, um das Recyclingpotenzial? Wie viel CO2 ist da drin gebunden? Das sind ja alles ganz viele Informationen, die uns helfen können, die Stoffströme von morgen zu steuern. Und wenn wir heute die Informationen für den Bestand aufnehmen wollen, dann gibt es dafür schon verschiedene Verfahren, aber die sind dann natürlich auch erstmal irgendwo auch teuer und aufwendig. Das heißt, ich habe jetzt im Moment halt beim zirkulären Bauen immer einen gewissen Sand im Getriebe. Wenn ich auf den Bestand gucke, habe ich die Informationen nicht. Ich muss erstmal Geld in die Hand nehmen, um sie zu bekommen, um dann damit weiterarbeiten zu können. Wenn ich mich dann für ein Reuse, ein Recycling, ein Remanufacturing, was auch immer, kreislaufwirtschaftliche Maßnahmen entscheide, dann sind die Prozesse nicht etabliert, sondern ich muss sie mir erstmal selber auch irgendwo aufbauen, zusammensuchen. Ne? Das ist aufwendig und dieser Aufwand kostet Zeit und Geld. Und ich glaube, das ist der Grund, warum heute einfach viele immer noch davor zurückschnellen. Und wenn wir auf den Neubau schauen, dann brauchen wir natürlich erstmal die Erkenntnis, ja, zirkulär bauen hat einen Mehrwert, das ist das Erste, aber dann auch hier muss ich ja erstmal einen gewissen Invest tätigen, ja, für die Zukunft, indem ich sage, ja, ein Gebäuderessourcenpass zum Beispiel macht total viel Sinn, weil da steht ja dann drin, woraus das Gebäude besteht und wie sich die Teile wieder nutzen lassen. Ich kann vielleicht auch gleich die Ökobilanz mir anschauen und Werte auch gezielt optimieren, aber der Benefit, der kommt halt erst am Ende des Lebenszyklus, ja. Und ich muss das auch fortschreiben über die Sanierung, über Instandhaltungsmaßnahmen. Und dann sagen Investoren am Anfang manchmal halt auch, ja gut, das bringt dann den drittenjenigen, ne, was, der dieses Gebäude vielleicht auch im Bestand hält oder, ne, das bringt mir jetzt ganz unmittelbar erstmal nichts. Vielleicht im Rahmen von Zertifizierungen, das wäre ein unmittelbarer Mehrwert. Aber ganz viele der großen Vorteile kommen eben am Lebensende erst zum Tragen. Und deswegen, wir wissen ja alle, wie es auch steht um Altersvorsorge und so. Da haben wir meistens auch nicht so ganz viel Lust drauf oder jeden Tag bewegen, damit man im Alter noch mobil ist. Ja, da hat man manchmal auch nicht so die Zeit für. Und ich glaube, ein ganz ähnlicher Mechanismus ist das auch, den wir hier sehen bei dieser Transformation zum zirkulären Bauen. Wir wissen eigentlich alle, dass es gut ist und dass es Sinn macht. Aber wirklich ins Tun zu kommen, das ist dann schon immer auch ein bisschen herausfordernd.
Es folgt Werbung für den Kooperationspartner dieser Podcast-Folge. Wenn ich über zirkuläres Bauen spreche, lande ich immer wieder bei einem ganz zentralen Punkt: Daten. Denn egal, ob wir über Materialpässe, Rückbaufähigkeit oder CO2-Bilanzen sprechen, all das beginnt nicht erst auf der Baustelle, sondern in der Planung. Und genau hier wird es spannend. Denn als Architektin weiß ich, gute Planung ist heute längst nicht mehr nur eine Frage der Form oder Konstruktion. Es geht darum, Gebäude als Gesamtsystem zu denken. Und zwar so, dass die Informationen darin nicht verloren gehen. Wenn wir heute ein Gebäude entwerfen, entscheiden wir nicht nur über seine Nutzung, sondern auch darüber, was in 30, 50 oder 80 Jahren damit passiert. Und genau deshalb ist die Frage nicht mehr nur, wie bauen wir effizient, sondern auch, wie gut können wir später mit dem weiterarbeiten, was wir heute planen bzw. verbauen. Allplan unterstützt genau diesen Prozess mit digitalen Werkzeugen, die es ermöglichen, Gebäude durchgängig zu planen, von der frühen Idee bis zur Ausführung und vor allem so, dass die relevanten Informationen auch später noch nutzbar bleiben. Den Link zur Website und zur Testversion findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende. Ich glaube auch, dass wir jetzt über die Jahrzehnte zu verwöhnt waren. Dass ja irgendwie immer alles da war. Ich bin ja auch in dem Beruf gestartet mit diesen Niedrigzinsphasen. Also da haben wir ja gebaut, jetzt gäbe es keinen Morgen mehr. Klar, das sind dann schon so Dinge, wo du dir überlegst, ja, das ist halt endlich, ne? Da sind überall Ressourcen gebunden und verbaut. Jetzt haben wir zum Glück auch natürlich immer den Anspruch, wertig zu bauen, dass die wirklich sehr, sehr viele Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte überdauern, die massiven Gebäude. Also ich denke jetzt gerade so, was ich so in den letzten 16 Jahren so typischerweise gebaut habe. Aber klar, es ist schon traurig. Ne? Du hast dann irgendwann, wenn was abgebrochen wird, ja, dann wird das weggefahren oder du machst irgendwie noch Recycling-Schotter raus, ne? Und das ist dann schon so das Höchste der Gefühle, was du dann unter der Bodenplatte wieder einbaust, wenn du irgendwie erweiterst oder Neubau. Und klar, das ist schon irgendwie traurig. Wir hatten ja im Vorgespräch gesagt, was ja so ein klassisches Beispiel auch dafür ist, ist ja Denkmalschutz oder jetzt komme ich wieder auf Fachwerkhäuser, ja. Wie oft findest du auf einmal einen Balken, der irgendwann mal ein Sparren war, ne? Oder aus einem anderen Gebäude dann in das nächste wieder verbaut worden ist. So, das finde ich halt auch so interessant. Das ist ja auch so gelebte Nachhaltigkeit, ne? Dass du wirklich mit dem, was da ist, dass du das wiederverwendest, dass du das rekonstruierst, modernisierst, renovierst. Das sind natürlich dann auch schon immer, also da muss ich immer so schmunzeln. Ich habe das schon mal in so Podcast-Folgen gesagt. Eigentlich wissen wir ja, wie es geht. Also wir haben es ja vor Jahrhunderten irgendwie hingekriegt, ne? Und auch regionales Bauen, ne? Also wieso hat Sauerland überwiegend Schiefer? Weil hier Schiefer abgebaut wurde, ne? Als Beispiel.
Ja, du bringst das perfekt auf den Punkt, ja, und auch die alten Römer und die alten Ägypter wussten das schon. Wenn man sich nämlich extrem viel Mühe gemacht hat, so einen Stein aus dem Steinbruch rauszuschlagen, dann mit dem Schiff irgendwie über den Nil zu schippern und man den dann irgendwo verbaut hatte, wäre niemand auf die Idee gekommen, das irgendwo auf eine Deponie zu bringen. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, was das ist, ja. Sondern natürlich hat man das wieder benutzt, ja. Also dieser Reuse, das war früher völlig normal, ja, also sowohl im alten Ägypten als im alten Rom, das wussten wir schon lange, wie das funktioniert. Und ich glaube, das ist einfach in dem Moment gekippt, in dem Material und Transporte verhältnismäßig einfach und auch günstig wurden, ne? Und irgendwann hat man gemerkt, ah ja, okay, das ist irgendwie lohnender, das dann zu entsorgen, als es wieder zu verwenden. Und das sehen wir ja auch heute als einen der Kritikpunkte am zirkulären Bauen, wenn ich es mal Kritikpunkt nennen darf, dass es dann heißt, ja, aber jedes Handling kostet Geld. Ja? Also jedes Mal, wenn ich diesen Baustoff in die Hand nehme, ihn untersuchen muss, ihn transportieren muss, ihn zwischenlagern muss, dann kostet mich das alles Geld. Und das sind natürlich die Hemmnisse, die man in früheren Zeiten einfach ganz anders abgewogen hätte. Mhm. Aber um den Gedanken auch mit dem Denkmalschutz nochmal aufzugreifen, das ist eigentlich prädestiniert für zirkuläres Bauen, weil es dort aufgrund der Rahmenbedingungen sowieso praktiziert wird. Bauen mit dem, was da ist. Dieses Credo sollten wir vielleicht alle viel mehr wieder in unser Denken integrieren, denn damit können wir genau diese Ziele erreichen, Ressourcen zu schonen und damit das Bauen nachhaltiger zu machen und ja am Ende auch CO2-Emissionen zu reduzieren und insgesamt diesen Dekarbonisierungspfad auch weiter voranzutreiben. Wir in der Bau- und Immobilienbranche ja schon auch einen guten Beitrag zu leisten.
Genau. Was mir noch einfiel war oder einfällt, ist auch die Thematik, dass sich natürlich über die Jahrzehnte extremst unsere Standards und Anforderungen geändert haben, unsere Bedarfe. Das ist ja auch mit ein Grund, wieso der Industriesektor Bauchemie so gewachsen ist. Ne? Wenn man jetzt an Abdichtung denkt, früher war es kackegal, wenn dein Keller so paar Mal irgendwie Pfützen hatte im Jahr oder so. Was war dein Kartoffelkeller? So, heute kriegst du sofort einen Schlag im Nacken von irgendwelchen Bauherren, wenn du da die Keller nicht mehr entsprechend abdichtest. Ne? Also das sind natürlich auch ganz andere Nutzungsklassen, die wir inzwischen definieren und wie dann etwas auszuführen ist. Und klar, da komme ich dann halt auch wieder zu diesen Sachen, wo vieles verschweißt, verklebt ist, ne? Und wahrscheinlich auch, was so ein bisschen dann mit dem Mindset von uns Architekten, oh, jetzt greife ich wieder vorweg, aber jetzt bin ich gerade in dem Schwung, oder auch so bei Bauherrschaft. Ich habe so das Gefühl, dass da noch wirklich viel passieren muss, bis das wirklich bei allen so umswitcht, weil du hast halt so hohe Baukosten, wo die dann, also ich habe auch manchmal so das Gefühl, Bauherrschaft, die sucht immer auch so einen gewissen Perfektionismus. Jetzt sind die alle natürlich auch sehr über Instagram, Pinterest etc. oder diesen KI-Kram, der alles noch gruselig perfekter macht, wo ich mir manchmal so vorstelle, boah, wenn ich denen jetzt beibringen muss, dass wir hier Sachen machen, die rückbaubar sind, weil manche, die kriegen ja schon einen Anfall, wenn irgendwo eine Fuge zu breit ist oder so, ne? Also mir fällt jetzt kein richtiges Beispiel ein, aber das heißt, dass da muss ja wirklich ein Ruck in dieses, bei allen in dieses Mindset rein, ne?
Ja, vielleicht müssten wir uns dann auch mal wieder darüber unterhalten, was wir eigentlich schön finden. Ja. Also ist Perfektion schön? Und ich würde da jeden einladen, sich mal kurz vielleicht mal kurz in sich zu gehen und zu überlegen, wie wir uns fühlen, wenn wir in diese perfekten Gebäude gehen, wenn wir in Frankfurt zum Beispiel in so einen perfekten Hochhausturm reingehen mit diesen völlig sterilen Empfangshallen, mit riesengroßen Decken. Wie fühlt sich das an? Ja, also will man da Zeit verbringen? Man geht raus, alles ist asphaltiert, dann steht da noch ein perfekt geschnittener Baum irgendwo und der fühlt sich an wie Deko. Und jetzt gehen wir woanders hin und gehen zum Beispiel mal nach Paris und schlendern da durch die Straßen, durch diese alten Gebäude und setzen uns in so ein kleines cozy Café rein, in dem überhaupt nichts perfekt ist, wo nichts zusammenpasst, wo die Stühle zusammengewürfelt sind, wo Bücher auf einem Regal in der Ecke stehen. Und wie fühlt sich das an? Ja, wie fühlen sich diese Räume an? Sind die nicht schön? Also das ist so eine Frage, was für ein Gefühl vermitteln die? Die Natur kennt auch keine derartige Perfektion. Und können wir nicht vielleicht das Schöne auch wieder im Bestand entdecken, auch das architektonisch Schöne, was völlig einzigartig ist, was nicht aussieht wie aus der Retorte, wo nicht das Gebäude genauso gut in Frankfurt, in Singapur oder in New York stehen könnte, sondern was sich vielleicht anfühlt wie ein französisches Café, weil irgendwie alles dort Frankreich Gefühl vermittelt. Also du weißt, worauf ich hinaus will. Ich verstehe deinen Punkt voll, aber vielleicht sollten wir uns alle an der Stelle auch nochmal fragen, wie wir Schönheit definieren und ob nicht das Alte und das Gebrauchte auch ganz viel Geborgenheit, Geschichte ausstrahlen kann, die uns vielleicht auch gut tut. Es muss nicht mal alles glatt gebügelt sein.
Ja, das stimmt. Genau. Jetzt kommen wir mal noch näher zu dem Punkt Gebäude als Rohstofflager. Du hast gerade auch so Urban Mining angesprochen. Da kommt mir als Beispiel in den Sinn, unsere Hörerschaft kann das auch gerne mal googeln, zum Beispiel das Rathaus in Korbach. Das finde ich richtig gut gelungen. Die haben das Alte abgerissen und hatten davon Rohstoffe wiederverwendet. Ich glaube, die hatten auch irgendwie, waren das die... das Mauerwerk, irgendwas auch klein gemahlen und das ist mit in den Putz gelandet. Also total interessant, auch von der Architektur sehr, sehr ansprechend. Klar, da lässt sich jetzt wieder drüber streiten, aber ich finde es, also mir gefällt es persönlich super gut. Da haben die halt auch so ein Zeichen mitgesetzt, ne? Das fügt sich dann städtebaulich toll ein. Es ist kreislaufgerechtes Bauen. Das Lustige ist übrigens, dass ich, das habe ich aber vor unserer Folge aufgenommen, über zirkuläre Fußbodenaufbauten. Auch sehr spannend. Die Folge kommt im September. Also kann ich jetzt hier schon mal anteasen. Da haben wir dann nämlich auch nochmal genau ein Beispiel, wie man ein Bauteil halt zirkulär aufbauen kann. Jetzt wollen wir mal so ein bisschen auf die Idee hinter Madasta schauen. Normalerweise wird ja immer ein Gebäude als fertiges Werk, als fertiges Produkt betrachtet. Und ihr bei Madasta, ihr betrachtet es ja als Materialbank. Genau, erzähl uns einfach nochmal ein bisschen. Klar, vielleicht wiederholen wir uns jetzt auch bei einigen Sachen, aber jetzt lass uns mal so auf die Idee von Madasta schauen.
Ja, also ich sag mal, bei Madasta ist es schon auch so eine Hierarchie. Ne? Ich habe ja vorhin schon angefangen gesagt, wir bauen das digitale Materialkataster. Und das ist natürlich die große Vision, mit der der Gründer aus den Niederlanden, das war übrigens auch ein Architekt, der hat auch ein ganz tolles Buch geschrieben, das heißt Material Matters. Also wer sich darüber noch mal genauer informieren will, dem kann ich das echt empfehlen. Und auch ausdrücklich nicht nur für Architektinnen und Architekten, sondern ganz allgemein für alle, die sich für die Bedeutung von Materialität und Ressourcen interessieren, ist das ein sehr aufschlussreiches Buch. Und er kam zu dem Schluss, also er hat eine Achterbahn gesehen und dachte sich, das ist doch ziemlich clever, so eine Achterbahn, die kann man demontieren und dann kann man die woanders wieder aufbauen. Warum kann man das mit Häusern eigentlich nicht machen? Und dann kam er eben auch zu dem Schluss, ja, wir wissen eigentlich nichts darüber, wir haben keine Kenntnis, auch oft nicht die Möglichkeit zur Demontierbarkeit, und hat sich das so hergeleitet und hat dann den Gedanken entwickelt, wir bräuchten eigentlich, genauso wie wir ein Kataster haben, wo wir auch wissen, wo verlaufen die Grundstückgrenzen, wem gehören die denn, bräuchten wir doch eigentlich auch ein Madasta, ein Materialkataster, ja, und weil er halt Niederländer war, haben wir halt das D, ne, mit dem Madasta. Ja. Genau, so daher kommt auch der Name, ist quasi ein Kofferwort. Mhm. Und mit der Idee ist er zum niederländischen Stadt gegangen und hat gesagt, das ist doch Daseinsvorsorge, ne, wollen wir das nicht zusammen aufbauen? Und hat dann aber auch gemerkt, bis das Verständnis da so weit gereift ist, wird wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit vergehen und vielleicht fängt er einfach schon mal an. Ja? Und das heißt, hinter Madasta steht auch bis heute eine Stiftung, weil dieser Gedanke immer noch trägt, dass man das irgendwann einfach auch in die staatliche Daseinsvorsorge übergibt, wenn die Überlegungen und das Bewusstsein so weit gereift ist. Und bis dahin sind wir auch als wirtschaftliches Unternehmen organisiert, aber eben zum Beispiel auch bei der Datennutzung, Datenweitergabe etc. natürlich schon auch gebunden durch diese Stiftung, was auch eine gute Sache ist, glaube ich. Und jetzt bauen wir also dieses digitale Materialkataster und das setzt sich natürlich zusammen aus Bauwerken, also aus Portfolien an Gebäuden oder Infrastrukturen und diese Gebäude, also diese Portfolios aus den einzelnen Gebäuden und die einzelnen Gebäude, da bin ich jetzt wieder bei dir, aus den Produkten. Ja, also je tiefer die Materialkenntnis geht, desto besser ist es natürlich. Und es gibt ja ganz viele Produkte inzwischen, tatsächlich bis zum Wasserhahn, Lichtschalter, Fußbodenaufbau, die sich wirklich auch gezielt darauf spezialisiert haben, eine gute Demontierbarkeit zu haben, weil Fußboden ist ein gutes Beispiel. Hätte ich das mal früher gewusst, ja, bei uns ist eine Fußbodenheizung verbaut. Wenn damit mal was ist, ja, dann reißen wir den Fußboden auf. Bleibt uns ja gar nichts anderes übrig. Aber wie schlau ist das einfach, von vornherein so zu planen, dass man da auch noch wieder dran kann für Instandhaltung etc. Wie schlau ist das, wenn man an Leitungen wieder ran kann, ohne die Wand aufzumachen? Wie schön wäre das, wenn wir keine Styropor-Dämmung mehr an Wände kleben würden, die man dort nie wieder lösen kann, sondern wenn man zum Beispiel auf Schraubverbindungen übergehen würde. Damit will ich sagen, wir sind jetzt gar nicht, wir müssen das Bauen nicht neu erfinden, wir müssen Häuser nicht neu erfinden, aber wenn wir an der Materialität Änderungen vornehmen, dann können wir eben für später schon sehr gut heute die Weichen stellen, um eine bessere Demontierbarkeit und damit Rohstoffnutzung zu ermöglichen. Und genau diese Informationen sammeln wir auf Madasta eben in einer digitalen Umgebung, also auf einer digitalen Plattform, sodass man je nach Qualität der Datengrundlage, ja, wenn man jetzt natürlich in der Planung schon den Gebäuderessourcenpass anlegt, habe ich eine sehr gute Datenqualität. Wenn ich nachträglich eine Erfassung mache mit einer Begehung, da gibt es ja jetzt auch eine Dienstback für, wie man auch so eine Bestandsaufnahme durchführen kann der Materialität. Wenn ein Gebäude zum Beispiel sich dem Ende des Lebenszyklus nähert, dann kann man die auch nachträglich erfassen. Aber ne, man kann halt oft auch nicht unters Material gucken. Und genau, damit ist man dann in einer gewissen Art und Weise schon auch limitiert. Aber das sind eigentlich so die Gedanken, die hinter Madasta stehen und die dann eben langfristig dazu führen sollen, dass wir besser kreislaufgerecht denken und bauen können, weil wir eben am Ende des Lebenszyklus wissen, was verbaut ist, wie es verbaut ist und diese Ressource dann auch gut erschließen können, also zur Wiederverwendung zur Verfügung stellen können für ein Reuse oder für ein Recycling. Und was du beschrieben hast mit dem Rathaus, das ist ja eins der, der sehr guten Leuchtturmbeispiele. Und wir können das heute, das hat die Praxis auch schon bewiesen, da gibt es auch noch mehr Beispiele für, Ich glaube, die große Herausforderung ist, das in die Breite zu bringen. Breites Verständnis, eine breite Akzeptanz und damit auch eine breite Nutzung. Ich glaube, das ist so der Schritt für die nächsten Jahre, um diese Transformation in der Architektur, im Bau und in der Baukultur wahrscheinlich auch irgendwo weiter voranzutreiben.
Also jetzt mal ganz praktisch gesagt, also das heißt, wenn ich jetzt ein Gebäude entwerfe, ich meine, letztlich sehe ich das ja hinter in den Schlussrechnungen, ne? Also wenn da gescheit auch das Material beschrieben ist, dann weiß ich halt so, hier sind jetzt 95 Kubikmeter Kalksandstein 24 Zentimeter reingekommen. Oder Außenwände leicht Hochlochziegel 42,5, 150 Kubik, irgendwie so, ne? Oder Bodenbelege etc. Also das heißt, dass ich aber natürlich mich auch so erziehen muss, weil wir wissen ja, dass alles, was wir planen, heißt ja nie, dass es auch so gebaut wurde.
Ganz wichtiger Punkt, schon, ja.
Boah, wie muss ich meinen Handwerkern auf die Finger schauen? Wie müssen sich die erziehen, dass die mir hinterher die ganzen Materialien noch gescheit wieder auflisten?
Das ist ein sehr guter Punkt. Und da fangen Bauherren auch oft an zu sparen, ja, beim S-Bild-Modell, weil man hat doch die Informationen vom Architekten, ne, was das Bauunternehmen oder der Handwerker dann da wirklich gemacht hat. Ne, das wird doch wohl nicht so viel abweichen, ja, wenn die wüssten. Genau, aber das ist tatsächlich oft schon so ein, in der Praxis oft schon der Punkt, wo die Datenqualität schlechter wird oder wo auch Bauherren oder Auftraggeber anfangen zu sparen, ja, an der Datenqualität. Und dann ist die Frage, ist das so gesagt, ja, das ist ja dann schon mal zumindest irgendwo dokumentiert, aber Janine, wie lange bewahrst du das denn auf?
Ja, da fängt
ja ein Archiv.
Ja,
na, das ist dann halt auch schon wieder die nächste Frage, ja. Also
mein Büro in Schloss Versailles und ich kann hier alles vollpacken mit Akten oder digitale Riesenserver.
Mir berichten auch Architektinnen und Architekten, dass sie immer mal wieder angerufen werden und gefragt werden, oh, sie haben das doch damals geplant. Haben sie nicht die Unterlagen noch? Und die dann sagen, ja, nee, weil ich bin ja kein Archiv. Ja, das war vor 40 Jahren. Ich gehe jetzt dann bald in Rente. Ja. Nee, habe ich nicht mehr. Und das ist natürlich ein Punkt, den, glaube ich, auch viele unterschätzen. Weil gerade wenn es auch bei den Bestandshaltern Wechseln gibt, was ist denn dann mit dieser Information? Also wer bewahrt die? Und da wäre natürlich... wäre es sehr hilfreich, wenn es einen Gebäuderessourcenpass gäbe, den man dann auch einfach immer dem nächsten Eigentümer mit übergeben würde und der einfach an einer Stelle zentral verwaltet wird, um auf diese Information auch langfristig zugreifen zu können.
Weißt du, wofür das auch total toll ist? Weil ich da nämlich gerade mit hier im Büro beschäftigt bin. Ich mache ja auch als Energieeffizienzexpertin individuelle Sanierungsfahrpläne. Und glaubt man nicht, dass ich jemals gescheite Dokumentation habe. Das heißt, ich muss ganz oft in diese Baustoffkataloge oder dieses Bundesblatt blablabla Anzeige Schlag mich tot für Gebäudeaufnahme gehen, wo dann je nach Baujahrzehnt so der typische Wandaufbau, Dachaufbau, Bodenplattenaufbau etc. drin ist. Aber ob es jetzt so wirklich ist, ich muss da auch immer nur Annahmen treffen. So und sowas wird das natürlich auch total erleichtern, ne? Also wenn man sowas jetzt schon gehabt hätte, dann musst du da nicht immer irgendwie Annahmen treffen oder dich durch die stinkigen Akten wählen.
Ja, und auch bei der Schadstoffanalyse, wie gut wäre das eigentlich, wenn wir überall wüssten, wo Asbest verbaut wurde? Ja. Das wäre richtig hilfreich. Das würde uns heute sehr, sehr, sehr viel Geld sparen. Und das Problem hat man auch nicht nur bei Gebäuden, sondern auch im Infrastrukturbereich. In Brücken wurden diese Abstandshalter aus Asbest auch verbaut. Die sucht man jetzt aufwendig. Nicht invasive Verfahren existieren quasi nicht, um die zu finden. Und wie schön wäre das? Wie viele negative Überraschungen würde man sich sparen, wenn man diese Informationen irgendwo gesichert hätte? Und wir wissen nicht, wie sich alles, was wir heute verbauen, in der Zukunft auswirkt. Und es ist völlig normal, weil es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Manche Stoffe, man merkt es manchmal ja auch erst nach Jahren oder Jahrzehnten, wie sich was wirklich auswirkt. Und ja, da wäre es ziemlich hilfreich, wenn wir eine gute Kenntnis hätten und eine gute Datengrundlage.
Genau. Ach, deswegen leuchte ich im dunklen Grün. Das in meinen Wetten verbaut. Ah, herrlich. Ja, kommen wir mal auf die Rolle von uns Architekturschaffenden. Ich sag mal so, wir werden ja dann auch stärker Ressourcenmanagerinnen irgendwie, ne? Weil wir, klar, vom Entwurf her, das wird sich bestimmt auch darauf auswirken, zirkulär, aber die große Macht ist ja einfach darin, wie baue ich dann das Haus? Welche Materialien nehme ich, ne? Also, wenn ich jetzt so überlege, meine bisherigen Entwürfe, hätte man tatsächlich auch mit Materialien, die zirkulär sind, hätte man die genauso bauen können. Also das ist jetzt, finde ich, nicht, dass man Angst haben muss, dass wir jetzt nur noch irgendwie so Schuhkartons bauen, ne?
Nee, auf gar keinen Fall. Und nachhaltiges Bauen besteht auch keine Gefahr, dass wir alle wieder in Zelte ziehen müssen.
Das die ist Urhütte, da sind wir wieder.
Das ist überhaupt nicht der Fall. Ich glaube auch tatsächlich, dass wir mit, also einfach mit Bewusstsein dafür schon ganz viel erreichen können. Und ich mag total diesen Gedanken, dass Architektinnen und Architekten jetzt auch RohstoffmanagerInnen werden. Das finde ich ein sehr gelungenes Bild, weil genau so ist es. Ja, wenn ihr in der Planung seid, dann ihr habt, also als Architekt, man ist doch Gestalter. Man hat so viel in der Hand in der frühen Phase, was man später eigentlich kaum noch beeinflussen kann. Und das ist die Materialität. Im Betrieb eine Heizung, ja, die kann ich umrüsten von der Gasheizung auf eine Wärmepumpe, das geht heutzutage alles. Aber keiner kann ändern, dass die Wand nicht aus Beton besteht, sondern aus Holz. Niemand kann ändern, dass diese Fußbodenheizung jetzt halt da eingegossen ist und wir da jetzt halt nicht mehr rankommen. Ne? Das sind halt die Dinge, die man nachträglich nicht mehr beeinflussen kann. Und auch dieses, ich wusste vielleicht, dass in der Umgebung ein Haus abgebaut wird und konnte deswegen Ressourcen dort wieder einsetzen. Im Denkmalschutz denkt man ja oft auch in Arealen und überlegt schon, okay, wenn man weiß, irgendwie da ist dann was übrig oder kann noch aufbereitet werden, dann kann man das auch gezielt wieder in andere baugleiche Gebäude aus derselben Zeit auch wieder mit übernehmen. Ja, da gibt es ganz viel von diesem Denken und Know-how auch schon. Das heißt, wo kommen die Materialien her? Wie gut sind die demontierbar? Wie gut sind die dokumentiert? Da ist unglaublich viel Gestaltungsspielraum drin. Und ich glaube, das ist doch auch nochmal was, worüber man sich auch als Architekt nochmal mehr identifizieren kann und nochmal auch profilieren kann. Denn also kein Architekt will doch was bauen für die Tonne. Ja, also ich glaube, das will doch keiner. Ne? Nee, man will doch, also ihr wollt doch alle Bauwerke bauen, in denen man in 100 Jahren noch wohnt, in denen man in 200 Jahren noch denkt, wow, da hat sich echt jemand richtig gute Gedanken gemacht, wo Leute irgendwann mal Selfies vorschießen, ja. Das ist doch auch immer, die dann benutzen, ja, wahrscheinlich, das kennt man das nur noch mit der KI oder so. Genau, aber das ist doch irgendwie das, was man sich für seine eigene Arbeit auch wünscht. Und es ist, glaube ich, oft einfach auch Bewusstsein und auch Kenntnis, was es alles schon gibt. Und ich glaube, da ist mal das da einfach auch eine gute Anlaufstelle, weil wir ja auch ein Netzwerk sind, was ganz viele verschiedene Parteien aus diesem Ökosystem zirkuläres Bauen zusammenbringt. Und ja, wir haben auch eine Academy. Also falls jemand mal denkt, irgendwie, ich muss jetzt vielleicht dann doch mal anfangen, mich da einzuarbeiten, dann seid ihr bei uns auch an einer guten Adresse. Da unterstützen wir auch gerne. Aber es gibt auch von der DGNB und es gibt ganz viele verschiedene Formate. Also ich glaube, wenn man so ein bisschen Lust drauf hat und das Interesse geweckt ist, dann kann man da ganz viel gestalten.
Ja, mir fällt gerade ein, hier unsere gemeinsame Freundin Nele Otto. Grüße gehen raus. Sie wird sicherlich auch diese Folge wieder hören.
Davon bin ich überzeugt, der kleine Podcast-Junkie.
Ich erinnere mich, dass sie auch ein Projekt hat, wo die, glaube ich, war das eine große Stahlbetonwand, irgendwas haben die da rausgeholt, wo die auch geprüft haben, ob das wieder verwendet werden kann. Ich muss sie nochmal fragen, wie das ausgegangen ist. Aber sie sagte auch, da brauchst du natürlich auch die entsprechenden Statiker, ne? Und Statikerinnen, die dann auch wirklich den Mut haben, das dann auch mal zu rechnen oder sich dem anzunehmen und nicht so nach dem Motto, ach nee, hier. Manchmal gibt es ja so Sachen, die kriegst du in diesem Statikprogramm gar nicht eingegeben. Ja, was weiß ich, obwohl so eine Bruchsteinmauer seit 800 Jahren steht, aber in diesem Statikprogramm gibt es das nicht mehr, können sie den Nachweis nicht führen. Also jetzt so ganz platt, dumpf hingesprochen. Ja. Also das heißt, dass natürlich die Fachplanenden da genauso wichtig sind, wie wir Architekturschaffenden, wie die Bauherrschaft. Dann gehe ich aber noch mal einen Schritt weiter. Es geht auch um unsere Berufshaftpflichtversicherung. Also da muss man wahrscheinlich auch mal so ein bisschen ruckeln. weil du bist ja auch immer unheimlich schnell in der Haftung als Architekt, also dass man da auch irgendwie Wege findet, wie das für alle Seiten sicher ist. Und natürlich auch, was Normen, Gesetze, Verordnungen etc. noch angeht, ne? Dass das halt auch angepasst wird. Ich weiß nicht, wie weit wir jetzt sind, da bin ich jetzt leider nicht auf Stand. Ich erinnere mich nur immer noch dunkel, dass unsere Abfallnorm, dass die irgendwie noch angepasst werden muss, weil sobald du irgendwie was abbrichst, ist das halt Abfall, ne? Und konntest du dann nicht wieder verwenden. Aber ich glaube, da sind die dran. Kann auch sein, dass sie es schon geändert haben. Also seht uns das jetzt nach, wenn ich jetzt hier nicht gerade up to date bin.
Nee, du hast recht. Das ist immer noch das Hot Topic der Kreislaufwirtschaft, das Ende der Abfalleigenschaft. Dazu muss man jetzt wissen, dass Abfall in Deutschland ein subjektiver Begriff ist. Das heißt, ich kann, ja, was ist ein gutes Beispiel? Ich kann eine Handyhülle haben und die passt auf mein neues Handy nicht und ich will die jetzt loswerden, weil ich brauche die nicht mehr, dann ist die Abfall. Wenn mein Mann aber das gleiche Handy hat und sich denkt, ja, das ist ja super, dass du die jetzt hast, dann benutze ich die doch und ich gar nicht, also ne, ich will die jetzt weiter benutzen, ich will sie ihm geben für sein Handy, dann wird sie kein Abfall, obwohl es dieselbe Hülle ist, ne? Ja. Also ihr versteht den Zusammenhang, es kommt auf diesen Entledigungswillen an. Mhm. Das heißt, wenn ich den habe und davon geht man aus, wenn man etwas abbricht, dann will ich mich der Reststoffe entledigen, dann ist das Abfall. Und dann ist dieser Punkt ganz relevant, den du angesprochen hast. Was ist dann mit der Haftung? Ja, weil Bauen mit Produkten ist das eine. Bauen mit zirkulär gedachten, geplanten Produkten, da seid ihr alle völlig auf der sicheren Seite, da könnt ihr alle morgen loslegen. Mhm. Aber mit, sage ich mal, alten Dingen zu planen, ist etwas komplexer. Da, wenn man jetzt wieder an den Denkmalschutz denkt, ne, da ist ja immer dieser Erhaltungsgedanke da und die Wiederverwendung und auch Wiedereinsatz vor Ort macht es nicht gleich zum Abfall. Aber eigentlich sagt man, wenn das sozusagen das Baufeld verlässt und man sich entledigen will, dann ist es eben Abfall. Und das ist wirklich so das, wo man dann auch in dieses Haftungsthema reinkommt. Und das hat aus meiner Sicht auch noch keiner final gelöst. Beim Adaster sagen wir, eine Einbeziehung der Hersteller könnte vielleicht auch ein guter Weg sein, dass man eben sagt, man nimmt die Sachen gar nicht ungeprüft, sondern wenn man zum Beispiel an so eine Brandschutztür denkt, dann könnte man ja auch überlegen, bringt man die wieder zu diesen Firmen zurück, die ja auch Experte für dieses Produkt sind, könnten die die vielleicht rezertifizieren, überprüfen durch Prüfprozesse und dann sozusagen wieder ein neues Label drauf machen und sagen, das kann wieder verbaut werden. Das könnte natürlich auch ein Weg sein, dass man diese Verantwortung gar nicht jetzt beim Planer sucht, sondern dass man das gezielt durch Einbindung der Industrie auch sicherstellt. Ja? Also ich glaube, das ist tatsächlich so ein Feld, in dem noch Rechtsunsicherheiten bestehen, aber keine unlösbaren, sonst hätten wir da auch nicht ja schon gute Beispiele. Aber ich glaube, das ist wirklich was, wo man noch mehr drüber nachdenken muss. Bei neuen Produkten, zirkulär ausgelegten Produkten, die kann man ganz genauso einsetzen wie normale. Aber der andere Punkt, den du gesagt hast, der ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig. Zirkuläres Bauen wird nie alleine funktionieren. Ja, es braucht einen Auftraggeber, der das irgendwo auch einfordert und auch bereit ist dafür, diese Leistung des Architekten auch finanziell abzugelten und zu honorieren. Ja, weil man muss sich ja mehr Gedanken machen, als wenn man einfach Schema F abspult, um es mal so etwas zugespitzt auszudrücken. Und ich glaube, da braucht man eine Bauherrschaft, die den Mehrwert sieht und das auch einfordert, die vielleicht auch sagt, ich will auch eine Ressourcendokumentation haben. Ich brauche natürlich aufgeschlossene und kompetente Planer, Architektinnen, Fachplaner, die das mit durchführen. Ich brauche am Ende aber auch Rückbauunternehmen, die mehr können als abreißen. Ja?
Ach guck mal, die habe ich ganz vergessen.
Ja, wir brauchen Demontageunternehmen. Ja. Und der Abbruchverband Nord ist zum Beispiel auch bei Madaster im Netzwerk und hat auch unsere letzte Veranstaltung mit uns gemeinsam durchgeführt, weil fand sein Intro bei seinem Vortrag schön, er gesagt hat, wir sind immer die Ersten auf der Baustelle, wenn es um Abbruch oder Abriss geht, ne? Aber die Letzten, die irgendwelche Informationen kriegen. Und natürlich brauchen die die auch vorab, ja, die hätten auch gerne einen Gebäuderessourcenpass und Informationen zur Materialität und zur Demontierbarkeit und die werden sich wahrscheinlich auch transformieren dahin, dass sie eben nicht mehr in Anführungszeichen, nur abreißen und die Stoffströme wegsteuern, sondern dass sie auch demontieren, sortieren, an Hersteller Stoffströme vermitteln. Und natürlich werden wir auch immer einen gewissen Teil haben, der weiterhin die geregelten Prozesse der Verwertung und Entsorgung geht. Ne? Und wir brauchen dieses ganze Ökosystem, um hier voranzukommen. Und ich glaube, darin steckt auch die Komplexität. Ne? Es ist nicht nur einer, der sich committen muss und sagen muss, ja, ich will das, sondern wir brauchen ganz viele, die dieses Ziel ansteuern, damit das gelingen kann.
Ja, das stimmt. Da sind wir wieder. Teamwork.
Zusammen geht
besser. Genau. Ja. Ja, ich meine, irgendwo müssen wir ja mal anfangen. Und das heißt ja jetzt nicht, dass alles komplett zirkulär sofort sein muss. Ich finde, wenn wir jetzt Schritt für Schritt uns da dran gewöhnen, ist es ja immer schon besser, als es jetzt ist. Also, ne, wir müssen ja dann auch erst, weil das ganze Leben ist ja auch so ein Lernprozess. Die Baubranche hat auch immer aus den Jahrzehnten davor gelernt, etc. Ne? Also wie jetzt zum Beispiel mit dem Asbest. Ne? Damals wurde da alles mit zugekleistert und dann, huch, ist ja krebserregend. Habe ich jetzt ganz tolles Beispiel genannt. Nein, aber mir fiel jetzt gerade kein anderes ein. Aber das sind natürlich dann wieder so Lernprozesse, wo man dann auch immer mal wieder so sehen wird, okay, ist das jetzt zu viel oder ist das noch zu wenig? Wie dokumentiere ich das am besten? Ich meine, bei uns Architekten und Architektinnen ist es ja generell so, auch wenn man Objektüberwachung macht, wir sind ja schon angehalten, sehr, sehr viel zu dokumentieren. Ne? Man kriegt es jetzt gar nicht immer so hin und sitzt oft immer so am Rand, so nach dem Motto, komm, bei 95% der Bauvorhaben geht es gut, ne? Aber wenn man dann da irgendwie so Prozesse integriert, was so automatisch mitläuft, und da wird ja auch KI dann gut mithelfen können, dass der dann hinterher quasi aus den CAD-Programmen oder aus der Ausschreibungssoftware sich das rauszieht, was für ein Material ist da drin, das muss ja jetzt gar nicht so gruselig aufwendig werden. Also ich denke mal, dass da gibt es bestimmt schon ganz viel und da wird es auch noch ganz viele weitere tolle Tools geben, die uns da die Arbeit einfach erleichtern. Ne? Ja.
Genau so ist es auch. Also mal das da soll auch gar nicht isoliert als noch eine Aufgabe on top gedacht werden, sondern eine Excel-Liste, ein Bauteilkatalog oder ein BIM-Modell. Wir arbeiten auch an der Schnittstelle zu AutoCAD. Ich glaube, die wird jetzt dann auch bald veröffentlicht oder ist jetzt gerade in der Veröffentlichungsphase oder Testphase. Genau, also zu diesen Systemen auch Schnittstellen zu haben, dann soll der Datenimport natürlich möglichst automatisiert sein. Beim Matching hilft bei uns jetzt auch schon KI, auch bei den Herstellern, wenn sie ihre Daten bei uns einlesen, gibt es natürlich jetzt auch schon automatische Unterstützung, dass man da nicht alles wieder einzeln eintragen muss. Und ich denke, das ist auch ein Hebel. Und keiner will ja noch mehr Dokumentation, ja, und schon gar nicht, um einen Selbstzweck zu erfüllen. Aber ich glaube, etwas, das sich gut angliedert an die bestehenden Strukturen und nicht den riesen Mehraufwand im Hier und Jetzt verursacht, aber dafür einen großen Benefit über den Lebenszyklus und besonders am Ende hat, sollte man schon mitdenken. Denn wir werden ja als gesamte Gesellschaft die Konsequenzen dessen tragen. Ne? Und wir wissen, die Bauwirtschaft ist für 40% des CO2-Ausstoßes und für 60% des Abfallaufkommens oder rund 60% des Abfallaufkommens verantwortlich. Und das werden wir uns einfach dauerhaft nicht leisten können. Und jedes Gebäude, was heute gebaut wird, wird dazu beitragen, wie groß die gesamtgesellschaftlichen und gesamtwirtschaftlichen Kosten dann am Ende ausfallen. Und solange das in einem vertretbaren Rahmen bleibt, glaube ich, ist das ein sehr guter Invest in die Zukunft. Und wir brauchen ganz viele, die da mitmachen. Man müsste das eigentlich schon in der Ausbildung verankern, ja. Also jeder sollte überhaupt schon auch wissen, warum ist das wichtig? Wie funktioniert zirkuläres Bauen? Was gibt's eigentlich alles schon? Ne? Also das sollte ja eigentlich schon Standard sein, 2026, dass auch junge Bauingenieurinnen, Architekten mit an die Hand gegeben bekommen und dass das dann natürlich auch genau diesen Effekt entfaltet, den du beschrieben hast. Wir schnipsen ja nicht heute und morgen bauen wir alles zirkulär. Ja. So funktioniert Transformation nie und nimmer, ja. Aber wenn wir alle aus dieser Folge hier einen guten Gedanken mitnehmen und den in unser Arbeitsleben tragen,
wenn es ein Bauteil ist, ja.
Ganz genau, dann sind wir schon wieder einen Schritt weiter. Und also ich finde solche Gedanken, die reifen ja auch über so eine gewisse Zeit immer, ne? Also man hat irgendwann so einen ersten Kontakt mit der Thematik und versteht vielleicht schon mal, okay, da haben wir wirklich was, woran wir arbeiten können. Und natürlich arbeitet man deswegen nicht morgen anders als gestern, aber über die Zeit, glaube ich, baut sich das einfach auf und verändern sich Strukturen. Und das ist sicherlich ein sehr langer, manchmal auch zäher Prozess. Aber ich würde sagen, da müssen wir durch. Es gibt kein Entkommen.
Genau. Das waren ganz tolle Schlussworte, Isabel. Ich hätte es nicht besser zusammenfassen können. Ja, vielen lieben Dank. Wenn ihr euch in die Stimme von Isabel verliebt habt, dann habe ich ganz gute Neuigkeiten für euch. Und zwar gibt es ja ihren Podcast Tiefgründig, was wir jetzt gerade auch schon am Anfang erwähnt haben. Überall dort, wo es Podcasts gibt, nicht wahr? Genau. Ja. Da hast du auch sehr spannende Themen. Wir haben ja gerade schon gesagt, da geht es mehr um Infrastrukturprojekte. Und da lohnt es sich auch immer wieder zuzuhören. Da hast du auch sehr viele spannende Gäste, die wertvollen Input bringen können und Impulse. Und genau, magst du noch ein bisschen was zu deinem Podcast erzählen?
Ja, sehr gerne. Du hast eigentlich die wichtigsten Themenpunkte schon zusammengefasst.
Infrastruktur.
Genau, also es geht vor allem auch um Nachhaltigkeit in der Infrastruktur, denn ich bin ja keine Bauingenieurin, also ich werde natürlich niemandem erklären können, wie man eine Infrastruktur plant, aber wie man sie nachhaltiger gestalten kann. Und da spreche ich natürlich auch mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Wissenschaft, mit Forschungsprojekten, aus der Politik, aus der Wirtschaft natürlich, von jungen Startups, die innovative Baustoffe entwickeln. Und es gibt viel zu lernen. Genau, ich denke, auch für Leute, die jetzt nicht unbedingt immer Brücken und Tunnel planen, sondern vielleicht auch in Quartieren auch die Wege, den Tiefbau, die Infrastruktur mitentwickeln, ist da sicherlich auch was dabei. Und ja, ich lade alle ein, scrollt doch mal durch die Themen durch, guckt euch meine Webseite an oder wie gesagt, man findet es überall, wo es Podcasts gibt. Genau, er ist ein bisschen, ne, so mein Herzensthema. Ich komme ja aus der Nachhaltigkeit und ich bin auch mit dieser Idee gestartet, dass ich einfach dachte, wenn viel mehr Leute viel mehr darüber wissen, was man heute schon alles tun kann, dann machen wir alle gemeinsam eine positive Entwicklung in diesem Thema. Und ja, damit würde ich mich auch ganz herzlich natürlich nochmal bei dir bedanken, liebe Janine, dass ich hier heute zu Gast sein durfte und über dieses spannende Thema mit dir sprechen durfte. Und sollte es von irgendjemandem noch Rückfragen geben, dann meldet euch gerne jederzeit über LinkedIn oder über meine Webseite, wie ihr möchtet.
Und die Kontaktdaten, die kommen natürlich in die Shownotes, damit ihr Isabel auch findet. Und Madasta verlinken wir auch, genau. Ja, vielen lieben Dank für den wertvollen Austausch. Hat mich sehr gefreut. Auch wir haben uns über die LinkedIn-Bubble kennengelernt.
So ist das.
Wie toll doch das Internet ist.
So ist es, ja. Also Vernetzung, finde ich, hilft ja auch immer. Und auch da kann man sehr viel voneinander lernen über verschiedene Erfahrungen. Und ich fand auch unseren Austausch so wertvoll und ich habe so viel daraus mitgenommen. Also auch da kann ich nur jeden ermutigen, ja, solche Netzwerke auch wirklich zu nutzen, sich zu vernetzen. Und die liebe Nele habe ich auch über LinkedIn erst kennengelernt. Und die
hat uns ja connected. Genau, Nele hat uns zusammengebracht, ja.
So ergibt immer eins das andere. Also macht alle mit.
Genau. Ja, prima. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich freue mich, wenn ihr Kitty Bob Bauinfotainment abonniert. Isabel freut sich, wenn ihr Tiefgründig abonniert. Und wenn euch unsere Podcasts gefallen, dann freuen wir uns natürlich auch über eine 5-Sterne-Bewertung, weil das macht nämlich immer den Unterschied, ob man auch schnell angezeigt wird oder nicht, wenn jemand durch seinen Podcast-Feed klickt. Von daher freuen wir uns auf eure Unterstützung, weil wir das alles hier überwiegend mit unserem Herz machen. Geht sehr viel Zeit rein, was wir natürlich auch gerne geben. Von daher teilt den Podcast mit allen, genau, wo ihr meint, dass die auch was draus ziehen können. In diesem Sinne, lasst uns doch einfach mal versuchen, jeder, der jetzt zugehört hat, der auch Architekturschaffender ist, lasst uns doch mal versuchen, bei unserem aktuellen Projekt ein Bauteil schon mal zu nehmen, was wir zirkulär bauen. Damit ist doch schon mal ein Anfang gegeben. Und am Ende wird alles gut. Eure Kitty Bob.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten, deine Architektin oder die Fachhandwerkerschaft. Kitty Bob Bauinfotainment, der Podcast, ist eine Eigenproduktion von Architektin, Diplom-Ingenieurin Janine Kohnen.